SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich in der Bühler Mediathek zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Februar. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und aus der Jury sind heute zu Gast Maike Fessmann, freie Literaturkritikerin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, Julia Schröder, Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk und Paul Jandl, neu in der Jury der SWR Bestenliste. Er ist Literaturkritiker der Neuen Zürcher Zeitung. Und aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Isabel de Mee und Dominik Eisel lesen. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste. Im Februar Umlaufbahnen heißt der Roman von Samantha Harvey in der deutschen Fassung von Julia Wolf. Maike Fessmann, der Titel legt es ja schon nahe. Wir befinden uns mit Astronauten im Weltall. 2 Frauen und 4 Männer arbeiten, essen, schlafen auf engstem Raum. Was erzählt die Autorin denn über diese Extremsituation?
Ja, es ist ein wunderbarer Roman, der davon lebt, dass wir auf der einen Seite fast ein Kammerspiel haben in dieser Raumstation, die der ISS nachgebildet ist mit diesen verschiedenen Nationen. Und auf der anderen Seite schauen eben diese 6 Personen auf die Erde hinab und umkreisen die Erde in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. 28.000 Kilometer legt so eine Raumstation zurück. Das heißt, sie umkreisen die Erde 16 Mal am Tag. Und schon das ist so ein Hinweis darauf, dass es so eine Mischung ist. Einerseits ist es ein unglaublich ruhiger, poetischer Roman, der davon lebt, wie die 6 Menschen miteinander umgehen. Und auf der anderen Seite zeigt er auch eine menschliche Extremsituation. Also Astronauten, die müssen ja tatsächlich jeden Tag trainieren, Sport machen, alles Mögliche machen, um überhaupt ihre Körper so weit beieinander zu halten. Und die Kleinigkeiten, die so im Alltag passieren, werden fantastisch beschrieben. Und es gibt auch natürlich eine Art Übertragung, dass die Erde als Mutter Erde fungiert, dass die so schön und blau da unten liegt und dass die Perspektive zwischen der Erde und zwischen diesen 6 Astronauten immer so hin und her geht. Gleichzeitig ist es natürlich in gewisser Weise ein Roman der Stunde, denn es ist eigentlich ein klimakritisches Buch und ein menschheitskritisches Buch, das sagt, die Menschheit sieht von der Ferne so wunderbar aus, die Erde sieht von der Ferne so wunderbar aus, es gibt keine Grenzen und was machen wir die ganze Zeit?
Damit wären wir auch schon bei der Lesestelle, die uns sicherlich einen Eindruck davon vermittelt, wie es in diesem Raumschiff zugeht und wie all diese Themen, die Sie auch gerade eben schon angedeutet haben, verhandelt werden. Aus den Umlaufbahnen liest nun Isabel de Mee. Bitte sehr.
Bei Ihrem Blick auf die Erde verstehen Sie, warum man sie auch Mutter Erde nennt. Von Zeit zu Zeit spüren Sie es alle, stellen diese Verbindung zwischen der Erde und einer Mutter her und werden somit selbst zu Kindern. In ihrem glatt rasierten, androgynen Treiben, den vorgeschriebenen Shorts und dem löffelbaren Essen, dem durch Strohhalme getrunkenen Saft, den Geburtstagsgirlanden, der frühen Nachtruhe, der erzwungenen Unschuld pflichtbewusster Tage, erleben sie alle hier oben Momente, in denen sie plötzlich vergessen, dass sie Astronauten sind und sich in ihre Kindheit zurückversetzt fühlen, wieder ganz klein sind. Die gewaltige Mutter durch die Glaskuppel immer in Sicht, immer präsent. In den letzten Tagen hat sich dieses Gefühl noch verstärkt. Seit Chi am Freitagabend in die Bordküche gekommen ist, wo sie gerade das Abendessen zubereiteten. Ihr Gesicht fahl vor Schock und gesagt hat, meine Mutter ist gestorben. Sean hat seine Packung Nudeln losgelassen, die daraufhin über den Tisch geschwebt ist. Und Pietro ist einen Meter auf Chi zugeschwommen, hat den Kopf gesenkt und in einer derart nahtlosen Choreografie ihre Hände in seine genommen, dass man hätte glauben können, er habe sie einstudiert. Und Nell hat irgendetwas Unverständliches gemurmelt, eine Frage. Was? Wie? Wann? und gesehen, wie Chis blasses Gesicht plötzlich knallrot angelaufen ist, als hätten die Worte ihre Trauer befeuert. Seit dieser Todesnachricht blicken sie auf die Erde hinab, die sie umkreisen, schlängelnd, wie es scheint, auch wenn das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Und da ist das Wort: Mutter, 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 Mutter. Nur die sich drehende, leuchtende Kugel, die sich alljährlich einmal unfreiwillig um die Sonne wirft, ist Chi noch als Mutter geblieben. Der Vater seit 10 Jahren tot, ist Chi jetzt eine Vollwaise. Die Kugel da unten ist das Einzige, was ihr Leben gegeben hat und worauf sie jetzt noch zeigen kann. Ohne sie gibt es kein Leben. Ohne diesen Planeten gibt es kein Leben, klar.
Isabelle de Mey las aus Umlaufbahn von Samantha Harvey. Erschienen ist das Buch im DTV-Verlag. Platz 4 der SWR-Bestenliste im Februar. Orbital heißt das Buch im englischen Original, das Julia Wolf ins Deutsche übertragen hat. Vielen Dank. Paul Jandl, der Roman wurde im vergangenen Jahr mit dem berühmten Booker Prize ausgezeichnet. Im deutschsprachigen Feuilleton gab es euphorische Rezensionen. Teilen Sie die Begeisterung über das Werk?
Also ich habe an diesem Rummel mit einer Teilbegeisterung teilgenommen. Habe das Buch gelesen, fand das Buch gut, habe es nochmal gelesen, fand es nicht mehr gut.
Das müssen Sie uns jetzt erklären.
Also auch der Kritiker kann in sich zerrissen sein. Wir haben ein Buch vor uns, das perfekt in die Zeit passt. Da schießen sich oder werden geschossen 6 Astronauten, Kosmonauten ins All, sehen diese kümmerliche Erde unter sich und kommen sozusagen auf die Substanz der Erde zurück, auch auf die Idee, wie wichtig dieser Mutterplanet ist. Also das Wort Mutter, man könnte es zählen, kommt mindestens 50, 60 Mal im Roman vor. Also dieses schöne Ding, diese Muttererde, die so unschuldig sein kann. Und von da oben weiß man genau, was sich zuträgt auf dieser Erde. Es gibt Krieg, es gibt Krankheiten, es gibt meteorologische Katastrophen, es gibt die Klimakatastrophe. Also dieses Buch schießt sich schon mal selbst ins All und schwebt über den Dingen. Und natürlich haben viele Kritiker gesagt, ja, wäre das nicht schön, ne? Und das ist ein bisschen das Problem mit dem Buch, dass es so schön ist. Und Samantha Harvey weiß auch genau, was sie macht. Es ist ein adjektivgeladenes Buch. Also es gibt unendlich viele Beschreibungen, die mit den allergrößten Adjektiven versetzt sind. Und das erklärt dann gleichzeitig auch immer, wie man es zu lesen hat. Also es bleibt keine Interpretation offen. Der Leser wird immer darauf hingewiesen, in welchem Zustand die Erde ist, in welchem Zustand diese Astronauten sind, die seltsam verträumt auch durch dieses Allwandeln. Also sozusagen der rationale Zugriff der Wissenschaft, den wird's geben in ihnen. Aber trotzdem hat sich Samantha Harvey das sehr verträumt und auch stereotyp vorgestellt, also schon die Beschreibung, wie die Mutter stirbt und welche Gefühle ausgelöst werden, das ist auch so der Grundton. Also man soll die richtigen Gefühle beim Lesen dieses Buches haben. Und als Kritiker lässt man sich nicht gern sozusagen am eigenen Gefühl durch einen Roman führen. Also meine Skepsis ist beim Lesen dann immer mehr gewachsen.
Julia Schröder, die Autorin dankt am Ende der NASA und der ESA für, Zitat, die Fülle der zur Verfügung gestellten Informationen. Ist es nicht auch ein Problem der Prosa, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt erkennt, wie hier gewisse Themen und Informationen übers All und über das Leben an Bord und so weiter, dass die einfach auch abgearbeitet werden?
Ja, wobei ich sagen muss, das ist eigentlich das, was mich immer bei der Stange gehalten hat. Also gerade so diese Berichte, was sie da in ihren Laboren machen, wie das ist, wenn man so einen sogenannten Weltraumspaziergang macht, in was für einen fürchterlichen Anzug man sich da reinzwängt und also wie unglaublich anstrengend das alles ist. Der Tagesablauf ist natürlich irgendwie fiktiv. Es gibt eben die Verabredung, dass man sich an einer bestimmten Weltzeit, also eher irdischen Weltzeit orientiert. Natürlich, ich glaube, der amerikanischen Ostküstenzeit. Die haben ja x Sonnenauf- und Untergänge in 24 Stunden. Deswegen können sie nicht sagen, wenn es hell wird, stehen wir auf. Wenn es dunkel wird, gehen wir zu Bett. Sondern sie gehen halt irgendwie nach 10 Stunden oder 12 Stunden gehen sie ins Bett. So, und was die dann da alles machen mit ihren Labormäusen und irgendwelchen Sämereien und was da alles untersucht wird. Aber das ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine Reklame für einen Roman. Also wenn man sagt, das ist eigentlich das, was mich am meisten daran interessiert hat. Davon abgesehen ging es mir tatsächlich eher so wie Paul Jandl. Also da ist halt unfassbar viel Symbolik drin. Die Figuren sind im Grunde gleichberechtigt mit der Erde und diesem Raumschiff oder Raumstation ist es ja eigentlich. Auch dieses große Gerät und der große Planet, die sind im Grunde genauso handelnde oder nicht handelnde Figuren wie die Menschen, die da vorkommen. Aber was das alles zu bedeuten hat, man bekommt es schon doch ziemlich reingedrückt. In der gelesenen Passage ist das, das mit der Mutter, das ist jetzt ja kein origineller Einfall zu sagen, Mutter Erde. Also ich meine, das, aber einer der Astronauten hat eine Kunstpostkarte und das ist eine Reproduktion eines Gemäldes von Velázquez, Las Meninas. Und dann gibt es halt solche Exkurse, da wird dann verhandelt, was jetzt eigentlich, also kunsthistorisches Proseminar, was eigentlich das Sujet dieses Bildes ist und was das für dieses persönliche Leben bedeutet. Es ist jetzt nicht so grob schlechtig, wie ich das hier in aller Kürze schildere, aber es hat mich dann auch so ein bisschen genervt. Und also es ist im Grunde eine Orgie von Beschreibungen mit sehr vielen, sehr prächtigen Adjektiven tatsächlich. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, woher wissen die das alles, wie das aussieht?
Ja, sie hat halt gut recherchiert.
Das wissen wir doch nur von Fotos, ja?
Ja, sie hat sich halt bei der NASA informiert. Aber mal abgesehen von dieser Ebene, ich merke schon, Sie sind ein bisschen nervös. Frau Festmann, Sie wollen da was zu sagen, bitte sehr.
Ja, ich werde langsam tatsächlich nervös. Ich kann die Einwände durchaus verstehen und die Affekte gegen die Schönheit verstehe ich trotzdem nicht so ganz, weil wir haben jetzt gar nicht über die Form gesprochen. Es ist ja tatsächlich der Versuch praktisch, einen Roman in Form eines Gedichtes zu schreiben. Ein Schäfergedicht ist praktisch das Vorbild dieses Romans und diese extreme Verdichtung und das, was Sie gesagt haben, die Fakten und so weiter, das finde ich gerade das Faszinierende, dass die Fakten, die können Sie alle bei Wikipedia nachlesen, wenn Sie über die ISS lesen und die könnten Sie alle aus dem Buch finden, wenn Sie wollten, Sie sind da praktisch verborgen und trotzdem nimmt das Buch einen sprachlich in seine Schönheit mit und hat trotzdem diese ganzen Fakten und eben die Beschreibung, die Sie auch gerade hervorgehoben haben, Frau Schröder, wie beschwerlich dieses Leben im All ist und wie das genau aussieht. Und was ich auch sehr interessant finde bei der Autorin, bei Samantha Harvey, ist, dass sie immer solche Bewusstseinsromane macht. Also sie hat einen Roman geschrieben über einen Alzheimer-kranken Architekten und sie hat ein sehr beklemmendes Buch über Schlaflosigkeit geschrieben, also Memoir aus eigener Erfahrung. Das Jahr ohne Schlaf heißt dieses Buch. Und auch hier ist eigentlich das, was sie interessiert, der Perspektivenwechsel, also Relation von Groß und Klein, Veränderung von Perspektiven, also sowohl dieser Anblick der Erde als kleine Kugel da unten, aber auch diese Vorstellung, dass es gibt ein Essay von ihr, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den ich interessant fand in der Hinsicht, wo sie drüber schreibt, dass eigentlich diese Art von Raketenwissenschaft sozusagen in ihre nostalgische Phase eingetreten ist. Dass das, was auf der internationalen Raumstation noch zu sehen ist, eigentlich diese Art von Raumfahrt ist, die wir damals bei der Mondlandung interessant fanden und die eben was ganz anderes ist als das, was uns jetzt Elon Musk oder Jeff Bezos verkaufen als eine absolut kommerzielle Raumfahrt. Es gibt da mal so ein Bild, dann schießt praktisch eine Rakete an dieser Raumstation vorbei. Sie können jetzt wieder sagen, primitives Bild, Phallus und Mutter. Und natürlich sind es da Oppositionspaare. Aber dieses Buch lebt schon sehr von Bildern, die wir, wenn wir länger auf der Welt sind und sozialisiert sind, mit dieser Utopie der Raumfahrt auch kennen und aber hier nicht in der Weise, wie im Science Fiction verarbeitet werden, sondern eben wie in einem Schäfergedicht, sagt sie irgendwo mal, dass diese Raumstation eigentlich wie ein beschützender Schäfer um seine Herde kreist, so kreist die um die Erde und wird, glaube ich, 30 wird sie, glaube ich, demontiert und dann gibt's diese Raumstation gar nicht. Und dann ist es sozusagen tatsächlich komplette Nostalgie geworden wahrscheinlich.
Ja, aber also Stichwort Nostalgie, ich weiß nicht, ob nicht die Gedankenlyrik des deutschen Schlagers das schon vor Jahrzehnten beschrieben hat, in Reinhard Meis über den Wolken.
Also ach nee, unter, das ist jetzt doof.
Also manches ist ja in dieser Metaphorik oder Symbolik, also wir wissen, unter den Wolken ist alles nichtig und klein. Diese Symbolik wird wirklich auf vielen Seiten ausgewalzt. Und das Interessante ist ja mit dem Bild von Diego Velázquez, das aus 1656 stammt, Las Meninas, dass ein hochkomplexes Bild ist. Diese Postkarte hängt in diesem ich sage das jetzt mal, Frau Fessmann wird sagen, dass es böse ist, aber in diesem unterkomplexen Roman hängt ausgerechnet eins der komplexesten Kunstwerke, die es gibt. Das ist ein Bild, auf dem viele Figuren zu sehen sind und man weiß nicht, wer wen ansieht. Man weiß nicht, wo das Zentrum ist. Velázquez hat sich selbst abgebildet, er steht hinter seiner Staffelei, schaut aber aus der Staffelei auf uns. Also das sind viele Tiefenschichten und die Kunsthistoriker rätseln seit langem und die Interpreten, was es bedeuten kann. Und dieser Roman hat leider wirklich kein Rätsel am Ende.
Auch das ist doch wunderbar eingebaut. Diese Postkarte hat einer der Beteiligten bekommen und dann denkt sie über Perspektive nach bei diesem Bild. Und es ist ja nach wie vor kunsthistorisch nicht geklärt, was denn wirklich das Thema ist dieses Bildes. Und das packt sie in eine relativ kurze Szene da ein. Und da kann ich eigentlich nichts Verwerfliches dran. Sie müssen das Buch lesen, es ist ganz klar.
Umlaufbahn von Samantha Harvey in der deutschen Übersetzung von Julia Wolf, erschienen bei DTV, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch und damit zu Julia Schochs Abschluss ihrer Trilogie, die mit Biografie einer Frau überschrieben ist und die auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Februar steht. Wild nach einem wilden Traum heißt das Buch, das ebenfalls bei DTV erschienen ist. Das Vorkommnis erschien 2022 und das Liebespaar des Jahrhunderts erschien 2023. Waren die Vorgängerbücher nun also der dritte Teil dieser autofiktionalen Romanreihe? Julia Schröder, worum geht es in diesem abschließenden Band?
Die Ich-Erzählerin, die sehr viele Züge der Autorin Julia Schoch trägt, also mit ihr auch viele biografische Daten gemeinsam hat, erzählt von einem mehr als 20 Jahre zurückliegenden Aufenthalt in einer Künstlerkolonie in Upstate New York im Hudson Valley, wo sie ziemlich ansatzlos eine Affäre beginnt mit einem Mitstipendiaten oder einem anderen Autor, der in dieser Kolonie in dieser Zeit ist. Der bleibt namenlos, sie nennt ihn immer nur den Katalanen. Sie haben keine gemeinsame Sprache, also sie müssen sich auf Englisch verständigen. Also sehr vieles geht aber einfach nur über Blicke und Gesten. Schon wie die zwei zusammenkommen, er signalisiert er in 5 Minuten auf meinem Zimmer, sie geht dahin. Und dann geht also diese Liebesgeschichte los, eine, die die Ich-Erzählerin selbst so attribuiert mit Besessenheit. Aber es ist schon klar, es ist Liebe, es ist Begehren, das Begehren, mit diesem Mann immer wieder zusammen zu sein. Und während dieser Zeit, da entscheidet sich im Leben dieser noch nicht so richtig Autorin, die da eigentlich noch an der Uni arbeitet, entscheidet sich einiges. Sie entscheidet sich nämlich, endlich ihr Leben der Literatur zu widmen, das Schreiben wirklich ernst zu nehmen und voranzutreiben. Sie arbeitet in dieser Zeit an einer Erzählung, die sich bezieht auf ein Erlebnis, das sie als 11- oder 12-jähriges Mädchen hatte. Denn diese Erzählerin ist wie die Autorin Julia Schoch als Offizierstochter in einer Garnisonsstadt am Stettiner Haff aufgewachsen und ist da mit dem Fahrrad immer im Wald rumgefahren und ist da eines Tages einem jungen Soldaten begegnet. Und dieser Soldat, der hatte offenkundig überhaupt keine Lust, in dieser Kaserne zu sein. Also der leistete da seinen Wehrdienst ab. Und mit ihm spricht sie über das Schreiben und sagt, dass sie Autorin sein will. Und er sagt auch, dass er Literatur studieren will und dass er schreiben will. Und man muss es wirklich wollen, heißt es dann. Du musst wild darauf sein, wild nach einem wilden Traum. Und so heißt jetzt eben auch das Buch. Und diese Erzählung entsteht da. Sie kehrt zurück. Sie hat sich entschieden, diesen an sich erstrebenswerten Unijob aufzugeben, frei zu schreiben. Und wenn man die Vorgängerbücher gelesen hat, vor allem das Liebespaar des Jahrhunderts, dann weiß man halt, dass diese Frau seit Studienzeiten in einer Beziehung ist mit einem Mann, mit dem sie immer noch zusammen ist, mit dem sie 2 mittlerweile fast erwachsene Kinder hat. Und dass diese große Liebe, die das gewesen ist, eigentlich so den Weg alles Irdischen in so langjährigen Beziehungen gegangen ist. Und dieser Katalane, das ist sozusagen so ein Meteoriteneinschlag nochmal. Und eigentlich denkt man, ah ja, wenn das jetzt so großartig war und der Mann, der weiß gar nichts von dieser Affäre, wie mag das mit den beiden weitergehen? Aber man erfährt dann in einer weiteren Zeitebene, die eben in der Fast-Gegenwart spielt, wo sie nochmal nach New York kommt mit ihrem erwachsenen Sohn, dass die zwei tatsächlich zusammengeblieben sind, dass sie eben diese gemeinsamen Kinder haben, aber dass sie eben Schriftstellerin ist. Und in dem Buch geht es sehr viel um Liebe, es geht um Ehe oder langjähriges Zusammenbleiben, aber vor allem geht es ums Schreiben und es geht darum, wie eigentlich das Gedächtnis funktioniert, woher die Erinnerungen kommen und was beim Schreiben mit diesen Erinnerungen, ja, ich will gar nicht mal sagen, gemacht wird, sondern wie wichtig die dafür sind. Also darum kreisen große Teile des Buchs.
Damit wären wir bei der Lesestelle aus dem Roman von Julia Schoch, liest nun Isabelle Demey. Bitte sehr.
Als der Katalane mich fragte, entweder Sex oder Schreiben, und dann sofort anfügte, Schreiben sei das Beste auf der Welt, hatte ich es geglaubt. Ich wollte es glauben, viele Jahre lang, dass die Literatur reiner sei, größer als das Leben. Aber später war ich mir in dem Punkt oft nicht mehr sicher. Ich erinnere mich, dass ich, meine beiden Kinder waren schon geboren, gerade ein paar Zeilen über die Liebe zu einem Kind geschrieben hatte, als das Jüngere laut schreiend hereinkam, gefolgt vom Älteren. Wie ein Sturm fegten sie durch meine wundervollen Tagträume ins Zimmer und ich sprang auf und schrie, sie sollten verschwinden. Ich schrie noch eine Reihe anderer Sachen, verletzende, grobe Dinge, und obwohl sie sich gleich darauf verschreckt zurückzogen, war ich danach nicht mehr fähig, weiterzuschreiben. An diesem Tag und an einigen anderen auch hasste ich die Literatur dafür, dass sie mich dazu brachte, meine Kinder anzuschreien. Wie konnte das Schreiben besser, wichtiger sein als das Leben, wenn man das wirkliche Leben verscheuchen musste dafür? Aber genauso oft habe ich in all den Jahren den Kindern dafür gegrollt, dass sie mich mit ihren banalen Angelegenheiten, Fragen nach einem ungewaschenen Shirt oder dem Abendbrot, abhielten von der Literatur. Und dann dachte ich an die Bücher, in denen Schriftsteller, meistens waren es Männer, auf so zarte, beinahe andächtige Weise über die Liebe zu ihren Kindern geschrieben hatten. Bücher, die mir so viel bedeuteten. Ich weiß nicht, wie andere es anstellen. Vielleicht betrachten sie es nicht als Fluch. Mir aber geht es so. Es ist ein Fluch, dass die Liebe zeitversetzt stattfindet. Schriftsteller sind Wesen mit zeitversetzter Empathie. Der Soldat hatte recht, als er sagte, für die Gegenwart fehlt ihnen jedes Talent. Sie sind immer irgendwo anders, zwischen hier und da, aber niemals richtig hier und niemals richtig da. Das nämlich hatte er gesagt an dem Tag, als er mir erklärte, sie seien selten glücklich. Und noch etwas hatte er gesagt. Die Autoren, die wir vergöttern, deren Bücher wir lieben, haben alle einen Preis bezahlt.
Isabelle Demey las aus Julia Schochs Roman Wild nach einem wilden Traum, erschien bei DTV Platz 3 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Maike Fessmann, mal abgesehen von den Beziehungsverwicklungen, von denen wir auch schon einiges gehört haben, geht es um den Weg der Autorin, der Ich-Erzählerin, ja, Schriftstellerin zu werden. Ist das tatsächlich der Kern dieser Trilogie oder auch dieses Romans? Oder worum geht es hier eigentlich?
Ja, es geht auf jeden Fall um den Weg, Schriftstellerin zu werden. Auf der einen Seite, wie am Anfang bei diesem Zitat schon, Sex oder Schreiben. Das Schreiben spielt ja einen ganz wichtigen Aspekt bei dem, was man zurzeit Autofiktion nennt, statt Autobiografie. Adi Arnaud, Sie kennen sie alle, Nobelpreisträgerin, deren Bücher berühmt geworden sind dafür, dass man sie eben Autofiktion nennt. Und für die Autofiktion ist es charakteristisch, dass jemand nicht nur sein Leben erzählt, sondern sehr stark sein Leben erzählt als schreibende Person und das Schreiben als solches immer eine große Rolle spielt. Insofern macht Julia Schoch bei diesen drei Büchern, die gehören ja zusammen, Biografie einer Frau etwas Ähnliches, wie es zum Beispiel Anne Arnaud macht oder Didier Eribon oder Édouard Louis, dass sie das Schreiben immer mit thematisieren. Ich meine aber, es ist noch was anderes, was vielleicht noch ein bisschen stärker im Vordergrund steht oder mindestens genauso. Das ist eigentlich die Arbeit des Gedächtnisses. Also es gibt am Anfang dieses Bild, dass sie in die Falten ihres Gedächtnisses hineinkriecht. Und da ist so in gewisser Weise die große Freude und Entdeckung für sie als Schriftstellerin und ich glaube auch als älter werdende Schriftstellerin zu entdecken, wenn ich schreibend irgendwo hingehe in meine Erinnerung oder in mein Gedächtnis, dann kann ich das ja wie so eine kleine Grotte ausbauen, ja. Und sie arbeitet sehr stark damit, einerseits zu betonen, dass es ihre Erinnerung ist, andererseits aber zu sagen, sie kann eigentlich nur über die Szenen richtig schreiben, über die sie keine Notizen hat. Also sie macht offenbar sehr viele Notizen, führt verschiedene Notizbücher nebeneinander her, aber die Stellen, über die sie keine Notizen hat, die kann sie praktisch imaginär entwerfen. Und das finde ich mit das Interessanteste an diesem Buch, diese Idee, eigentlich die Vergangenheit auch zu erfinden und ein bisschen mehr draus zu machen, als es eigentlich war, ja. Und ich finde aber auf der anderen Seite auch, dass es manchmal ein Problem des Buches ist, weil es kriegt, ich sage es mal mit einem sehr starken Begriff, der ist vielleicht zu stark, es wird manchmal ein bisschen prätentiös, weil sie immer betont, es sind meine Erinnerungen und sie sind nicht ganz präzise und wir dürfen jetzt an diesen Erinnerungen teilhaben. Also es geht dann so weit, dass sie für ihre Kinder sammelt sie so kleine Schachteln und da sollen die Erinnerungen für die Kinder reinkommen, also Zeichnungen oder irgendwas, was die mal gemacht haben, die Kinder, die sie dann den Kindern geben will. Und irgendwann sagt sie, nein, diese Kinder bekommen die Schachteln nicht, denn es ist ja meine Erinnerung. Ist einerseits ganz verständlich, das leuchtet auch durchaus ein, dass das für das Kind vielleicht nicht so bedeutsam ist wie für die Mutter, die dieses Bild vielleicht mal geschenkt bekommen hat. Aber trotzdem ist es sehr spezifisch für die Art dieses Erinnerns, dass ich als Leserin manchmal den Eindruck hatte, es gibt immer so ein Kostbarkeitsvorzeichen, das sagt, es ist meine Erinnerung und die gehört ganz alleine mir.
Macht die Erzählerin auch nicht unbedingt sympathisch, aber dadurch entstehen natürlich auch in gewisser Weise literarische Räume, weil sie sozusagen ihr Verhalten da nochmal reflektieren muss. Ich würde jetzt ganz gerne noch ein bisschen über die Sprache reden, Paul Jandl. Es klangen ja hier schon einige Hausnummern an. Annie Ernaux haben wir gehört. Ich würde vielleicht noch Tove Ditlevsen anführen. Es gibt ja in der letzten Zeit in gewisser Weise so eine Art Mode der Autofiktion. Monika Helfer müssten wir jetzt sozusagen im österreichischen Sprachraum unbedingt auch noch nennen mit der Bagage und den dann folgenden Büchern. Was zeichnet denn die Sprache von Julia Schoch aus? Was macht diese Autofiktion literarisch interessant oder möglicherweise auch problematisch, Herr Jandl?
Also ich glaube, dass sich in der Sprache abbildet, was uns Julia Schoch über ihre Idee des autofiktionalen Schreibens auch sagen will. Die Sprache ist einfach, die ist mitunter auch wie ein Selbstgespräch und das ist, glaube ich, wesentlich. Man muss jetzt Julia Schoch nicht sehr hoch hängen. Aber ich glaube, dass die Idee der Autofiktionalität bei ihr eine andere ist als bei Didier Eribon und Ähnlichen. Annie Ernaux ist, glaube ich, nochmal ein anderer Fall. Da müsste man vielleicht gesondert diskutieren. Aber bei Julia Schoch ist es so, dass sie nicht dem Leser vermitteln will, weil ich es so erlebt habe, sagt es über die Gesellschaft was aus. Also dieses politische Element, das enervierend sein kann, das neue Buch von Eduard Louis ist auch ein schwieriges, das jetzt gerade erscheint, weil die Mutter, die eigene Mutter instrumentalisiert wird in diesem autofiktionalen Roman. Julia Schoch macht das nicht. Sie erzählt, Maike Fessmann hat es auch gesagt, von trügerischen Erinnerungen. Sie weiß, jede Erinnerung wird im Augenblick des Schreibens aktualisiert. Sie wird eine neue Erinnerung. Sie fügt dem Erinnerten oder dem eingebildet Erinnerten etwas Neues dazu. Auch in der Liebe gibt es ein Update, also dieses zeitversetzte Lieben. Das ist ganz interessant, weil sie braucht die Geschichte mit dem Katalanen, um zu einer Liebe, die sie empfunden hat, zurückzukehren. Der Katalane ist gar nicht wichtig. Es geht um eine Empfindung, die sie einmal hatte. Und wir wissen es alle, je älter wir werden, wir brauchen Empfindungen dieser Art wie einen Bissen Brot. Also wenn sich jemand in der Jugend schwer verliebt hat, dann zehrt er bis ins hohe Alter davon. Und das ist, glaube ich, auch so ein Kipppunkt in der Biografie. Also dass diese Autobiografie einer Frau an diesen Punkten landet und dann noch die Geschichte des Kindes miterzählt. Das 12-jährige Mädchen erlebt eine erste Idee von Liebe mit diesem Soldaten, der ähnlich verweht ist wie sie, der auch durch den Wald streift. Und der berührt sie unschuldig, zärtlich, auch demütig. Sie hat eine erste Idee, eine erste Erfahrung. Und in diesem Augenblick geht es schon auch um das Schreiben. Sie hat von sich die Idee, dass sie mal schreiben wird, aber sie glaubt, sie müsste erst was erleben, um schreiben zu können. Und das ist die interessante Sache. Sie erlebt natürlich, als Mensch erlebt man Dinge, und sie fragt sich dann im Fortgang ihrer Karriere immer wieder, was ist denn das, das Erlebte? Ist das jetzt das, worüber ich schreiben soll, und wie schreibe ich darüber und wie objektiv ist dieses Erlebte? Und das ist schon psychologisch interessant, und da nimmt sich die Sprache, um jetzt auf das nochmal zurückzukommen, sehr zurück und macht sich an keiner Stelle wichtig.
Das Interessante finde ich, dass sie über dieses Verfahren zu erstaunlich starken Einzelszenen kommt. Also die Frage ist, was habe ich erlebt? Und sie ist mit Sicherheit keine große Abenteurerin und zieht durch die Welt und erlebt wilde Dinge. Aber es gibt dann so starke Einzelszenen, wie beispielsweise, dass die Erzählerin sich mit dem Katalanen verabredet, Jahre später, und durch die Hotellobby schreitet dann nicht der Katalane, sondern irgendein Mexikaner, den sie vor Jahren kennengelernt hat. Nur dummerweise hat sie auf dem Handy die Nummer nicht so genau überprüft. Und dann hat sie sich mit dem falschen Mann nach Jahren verabredet. Und ich würde sagen, das ist schon eine sehr skurrile, kuriose Situation. Ist das nicht auch eine der großen Vorzüge dieser Art der Autofiktion, dass hier eine Autorin am Werk ist, die ein feines Gespür für Humor hat?
Auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich absolut sympathisch finde an dieser Trilogie, überhaupt an den Romanen der letzten 15 Jahre von Julia Schoch. Also die hat ein problematisches Jugendwerk, meiner Meinung nach. Aber obwohl sie sehr viel nachdenkt und da auch kreist, hat sie eigentlich eine lakonische Art. Und sie ist vor allem völlig unsentimental mit sich selbst. Eine andere Schlüsselszene in dem Buch ist, nach diesem Aufenthalt in dem Künstlerdorf hängt sie noch ein paar Tage in New York dran. Und da ist sie allein. Und in der Zeit fallen eigentlich all diese Entscheidungen. Also befeuert von dem zuvor Erlebten, dieser Liebesgeschichte, ist sie allein in New York und nimmt die Fähre nach Staten Island und fühlt sich absolut frei und ist sich sicher plötzlich, dass sie alles erreichen kann. Und im Rückblick merkt man als Leser, das war eigentlich der beste Augenblick. Und irgendwann geht ihr das auch selber auf. Also seitdem ist unheimlich viel von dieser Selbstgewissheit, von dieser Zukunftserwartung auf der Strecke geblieben, wie es halt so ist. Und sie erzählt das vollkommen unsentimental. Das ist bei den erwähnten französischen Autoren, auch bei Annie Ernaux, ist das das, was mir eigentlich immer ein bisschen auf die Nerven geht. Immer so dieses, da sind so schambesetzte Dinge passiert. Und das liegt alles an der Klasse, aus der ich komme. Und das hat ja alles sein Recht. Aber bei Julia Schoch, würde ich sagen, ist so eigentlich die große Individualistin unter diesen autofiktionalen Erzählerinnen. Weil sie nie sagt, das, was mir hier passiert ist, das müsst ihr jetzt als exemplarisch empfinden. Sondern man kann seine eigenen Schlüsse ziehen. Und zum Teil macht sie da auch eine ganz schlechte Figur. Also auch als sie erzählt, wie sie ihren Mann mal ein paar Tage nicht gesehen hat, der holt sie irgendwo am Flughafen ab, fragt sie nach einer halben Stunde im Auto, du, ich habe übrigens eine neue Brille. Und sie, ach, das habe ich gar nicht gesehen. Und er sagt nur, oh Mann. Und von da an ist es ein paar Stunden lang sehr, sehr unangenehm. Und das sind so Sachen, das erdet eben dieses große Nachdenken über das eigene Schreiben, das Gedächtnis, die Falten des Gedächtnisses, die Arbeit des Gedächtnisses, für die sie auch immer wieder ziemlich einleuchtende Bilder findet. Das erdet das alles sehr schön. Und da haben sie recht. Also das ist komisch und das ist auch mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit in Bezug auf die eigene Person, allerdings auch auf die nähere menschliche Umgebung erzählt. Also die Familie von Julia Schoch, die muss eigentlich immer ganz stark sein.
Das glaube ich gerne. Wir könnten jetzt noch lange reden, auch über die politischen Dimensionen, die in diesen Roman, überhaupt in diese Trilogie eingeschrieben ist, nämlich die Erinnerung auch an die DDR-Gesellschaft. Das werden wir jetzt aber nicht tun. Ich glaube, das muss man dann tatsächlich lesen. Wild nach einem wilden Traum von Julia Schoch, der dritte und abschließende Teil ihrer Biografie einer Frau, erschienen im Deutschen Taschenbuchverlag im Februar auf Platz 3 der SWR-Bestenliste. Vielen Dank. Ja, wir kommen zum nächsten Buch. Der SWR-Bestenliste im Februar auf Platz 2 steht der neue Roman von Jonas Lüscher. Verzauberte Vorbestimmung heißt das Buch aus dem Hansa Verlag. Maike Fessmann, vermutlich ist es völlig unmöglich, den Inhalt dieses Romans nur andeutungsweise zusammenzufassen. So unterschiedlich sind die Schauplätze, zu verschieden sind die Epochen, in denen die einzelnen Szenen spielen. Es beginnt jedenfalls mit einem Algerier, der sich im Ersten Weltkrieg als Soldat für die französische Armee anwerben lässt, um gegen die Deutschen zu kämpfen. Welche Rolle spielt denn dieser Soldat fortan in dem Buch und wohin führt uns der Erzähler sonst noch?
Sie sagen richtig, dass es verschiedene Schauplätze gibt, die auch in ihrem Realitätsgehalt schwierig zu fassen sind. Deshalb behelfe ich mir mit einem kleinen Trick, dass ich nämlich das ins Zentrum stelle, was ich für das Wichtigste in diesem Buch halte. Und das ist in der Tat, dass Jonas Lüscher im Frühjahr 2020 zu einem der ersten Covid-Infizierten gehört hat, mit einem extrem schweren Verlauf ohne Vorerkrankungen. Er lag 7 Wochen im Koma, er hat fast nicht überlebt. Und diese Erfahrung ist, glaube ich, der Schlüssel zu diesem Buch, obwohl es kein Covid-Roman ist. Aber ich glaube, er hat bei diesem Erlebnis, also praktisch zwischen Tod und Leben, Albträume, die er dann hinterher erinnert, die sich wiederholen, Dinge, die er einbaut aus der Umgebung, die ECMO, den Namen kennt man ja noch aus der Pandemie, die ECMO, wenn jemand an die ECMO muss, die Herz-Lungen-Maschine, die er dann, wenn er mal aufgewacht ist, irgendwie für einen Pilz mit Seel gehalten hat. Diese Erfahrung, die erzählt er auch im Buch immer wieder, die taucht knapp auf, aber ich würde sagen, dass er mit dem Bewusstsein, also eigentlich mit so einem Art kontaminierten Schatz, den er da gehoben hat, mit diesem Wahrnehmungsapparat geht er auf die anderen Geschichten los. Und die Grundanlage ist eigentlich, dieses Buch ist eine Kritik des Spätkapitalismus, eine Kritik des Maschinenzeitalters, aber mit dem Wissen darum, dass man überhaupt keine Position außerhalb mehr einnehmen kann. Und er als dieser Autor, der sein Leben den Maschinen zu verdanken hat, natürlich erst recht nicht. Und wenn man das von diesem Zentrum aussieht, finde ich, erschließen sich die Geschichten leichter, ohne dass man das jetzt monokausal beschreiben kann, aber dass der ganze Ton praktisch etwas surreal ist. Die erste Geschichte, die dann tatsächlich in den ersten Giftgaskrieg der Geschichte geht. In gewisser Weise interessiert er sich für eine Figur, die genauso eine vernarbte Lunge hat wie er selbst, ja. Die hat er und das beschreibt er so, ja. Und diese Figur wird dann weiter transportiert. Ferdinand Chevalch, ein Postbote in Frankreich, ein kleines Dorf in der Nähe von Lyon, der bei den Surrealisten ganz bekannt war, weil er nämlich auf seinem Weg als Postbote Steine gesammelt hat und daraus einen Palast gebaut hat. Einen idealen Palast über, ich glaube, fast 30 Jahre. Das ist mittlerweile eine Touristenattraktion. Und dieser Chaval wiederum wurde nicht nur von den Surrealisten geschätzt, sondern auch von dem Schriftsteller Peter Weiss, der eine Reise dorthin gemacht hat und auf dessen Spuren dann wiederum Jonas Lüscher reist. Und Peter Weiss unter anderem ist eine dieser Doppelgängerfiguren, von dem dieser Roman lebt. Und er identifiziert sich ganz stark mit dem Autor, der im Exil war. Und Sie kennen vielleicht die Ästhetik des Widerstands, sein Versuch, praktisch eine linke Geschichtsschreibung zu machen. Und hier spielt aber ein anderer Roman von ihm, ein Mikroroman, eine Rolle, der Schatten des Körpers des Kutschers. Das könnte man auch so begreifen, also jemand, der dem Tod so von der Schippe gesprungen ist, der ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Und diese Erzählerfigur, es gibt verschiedene Erzählerfiguren, aber die Hauptfigur, die praktisch dem Autor am ähnlichsten ist, die macht eben mit dem Peter Weiss so eine Art, alter Ego ist fast zu wenig, es ist fast eine Inkorporierung. Also der sitzt ihm dann wie ein Vogel auf der Schulter, krallt sich in ihm die Brust in seinem Fieberwahn. Also er findet Bilder für diese irrsinnige Beklemmung, die er erlebt hat. Und all diese Erfahrung, und es gibt noch einen anderen Erzählstrang, der geht praktisch zu einem Arbeiteraufstand, sowohl ein in Böhmen, der gespiegelt wird in einem Arbeiteraufstand in Großbritannien. Ned Ludd heißt ein Arbeiterführer, eine mystische Figur, auf die sich alle beziehen. Und das Ganze versucht eben eigentlich die Situation, die technologische Situation, unsere Gegenwart zu beschreiben mit diesen Mitteln. Es gibt ein Motto am Anfang, die Technik wird uns retten und die Liebe auch.
Und am Ende reist der Erzähler, der dem Schriftsteller Jonas Lüscher vermutlich am nächsten kommt, auch noch nach Ägypten. unten in einen, ja, wie soll man sagen, in ein Areal, das noch nicht ganz fertiggestellt ist, die neue Verwaltungshauptstadt, vielleicht haben Sie davon mal gehört, mitten in der Wüste vor den Toren Kairos entsteht da eine riesige Stadt mit neuen Opernhäusern, Verwaltungsdistrikten. Einige Teile der Verwaltung sind da schon, aber es ist im Grunde genommen eine Geisterstadt. Und ja, da wären wir bei der Lesestelle. Erschöpft von diesen Erfahrungen reist dann der Ich-Erzähler weiter. Aus dem Roman trägt nun Dominik Eisele vor. Bitte sehr.
Im Durcheinander vor dem Bahnhof besorgte ich mir 2 Fladenbrote mit Fuhl und ein paar Schokoriegel, die mich durch die Fahrt bringen würden. Ließ am Eingang meine Reisetasche durchleuchten und suchte nach dem richtigen Bahnsteig. Der Zug verließ Ramses Station pünktlich, fuhr in gemächlichem Tempo durch die nicht enden wollende Stadt, deren Häuser und Hütten zum Greifen nah am Fenster vorbeizogen, Richtung Süden. Irgendwann machte die dichte und chaotische Bebauung Feldern Platz. Lange Zeit folgte der Zug einem Bewässerungskanal. Links und rechts mühten sich Bauern in gebückter Haltung auf ihren kleinen Parzellen ab. Sattes Grün, ganz anders als das der mageren Rasenflächen in New Administrative Capital. Gelegentlich standen schneeweiße Reiher in den Feldern. Entbehrungsreich und fremd kam mir dieses Leben, das vor den schmutzigen Scheiben an mir vorbeizog, vor. Die Bauern bewirtschafteten ihr Land mit Handgeräten. Manchmal war ein Ochse vor einen Pflug gespannt. Auf Eselkarren und 3-rädrigen Mopeds wurde die karge Ernte transportiert. Auch die Dörfer, die sich an der Bahnlinie entlang aufreihten, machten einen ärmlichen Eindruck. Ziegen, Hühner und Schafe liefen durch die staubigen Straßen und in den Bewässerungskanälen sammelte sich der Müll. Für einen Moment war ich in der Lage gewesen, die pittoreske und exotische Seite dieser mir fremden Landschaft und dieser mir fremden Menschen mit ihren mir fremden Leben zu sehen. Aber bald war es nur noch die Armut, manchmal sogar die schiere Not, die sich mir aufdrängte. Und die neue Stadt in der Wüste, durch die ich mich noch keine 24 Stunden zuvor hatte fahren lassen, erschien mir grotesk weit weg. Und doch war es dasselbe Land, unbegreiflicher noch dieselbe Regierung, die für beides verantwortlich war. Und so unbegreiflich mir dies in jenem Moment schien, so einfach zu verstehen war der ökonomische Mechanismus, der die beiden Realitäten miteinander verband. Die 60 Milliarden, die sich der Feldmarschall aus China und den Golfstaaten geliehen hatte, um seinen Traum zu bauen, und der sinkende Wert des ägyptischen Pfunds, der das Elend der Menschen, die ich vor dem Fenster an mir vorbeiziehen sah, Tag für Tag vergrößerte und ein Entrinnen unwahrscheinlicher machte. Da war sie wieder, begriff ich. Die jahrhundertealte Mechanik zwischen unten und oben, die trotz allen Fortschritts nie an Bedeutung verlor. Mit jedem Meter, den der Obelisco Capitale in die Höhe wachsen würde, würde die Grube tiefer, die sich die Bauern mit ihren Hacken bis zu den Knöcheln im langsam versalzenden Wasser stehend selber zu graben hatten.
Dominik Eisele las aus Verzauberte Vorbestimmung. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Paul Jandl, wir haben in dieser Lesestelle, glaube ich, eine ganz zentrale Formulierung gehört. Da ging es um die jahrhundertealte Mechanik von oben und unten. Man hat so den Eindruck, dass dieser Text an dieser Stelle zwischen Zugreportage und klassenkämpferischem Essay changiert. Die Frage ist, wir haben es schon gehört, es sind so viele unterschiedliche Perspektiven, die da durcheinander gewirbelt werden. Jetzt reisen wir mit einem Autor durch das alte und neue Ägypten. Fügt sich das alles in diesem Text? Funktioniert das überhaupt literarisch?
Literarisch funktioniert das sehr gut. Ob es sich fügt, ist eine andere Frage. Aber das muss sozusagen das Literarische nicht untergraben, sondern im Gegenteil. Wir haben es mit einer fragmentierten Wirklichkeit zu tun, die sozusagen auch eine Krankheitsgeschichte ist. Der Schriftsteller, der erwacht aus dem künstlichen Tiefschlaf, der sich erst seine Wirklichkeit wieder zusammensammeln muss, der sein Bewusstsein erst wieder finden muss, also über verschiedene Stufen, der kommt in einer anderen Wirklichkeit an und der hat in diesem künstlichen Koma eine fragmentierte Wirklichkeit erlebt. Durch die Technik, mit Hilfe der Technik, also er hat überlebt, weil er hatte auch gar keine Wahl, als in dieser fragmentierten Wirklichkeit zu überleben. Und es gibt eine ganz interessante Stelle, die sehr spät kommt im Buch, die aber sowas wie eine Leseanleitung ist, wo er erzählt, dass die Figuren, die ihm erschienen sind in diesen Träumen, so lebensecht waren, dass er sie vermisst hat, als er wieder erwachte. Also er hat mit diesen Figuren gelebt, als wären sie echte Figuren. Und das ist, glaube ich, auch die Wirklichkeitsebene des Buches selbst. Also die Figuren, die im Roman vorkommen, sind auf dieser Wirklichkeitsstufe. Das hat was Halluzinatorisches. Er ist in Warnsdorf, wo der Vater von Peter Weiß in der Textilfabrik gearbeitet hat als Chef und steht an einem Snackautomaten. Auf einmal kommen Polizisten zu Pferd, die galoppieren vorbei und das ganze 19. Jahrhundert, also die Frühindustrialisierung, tritt in seine Wirklichkeit ein. So gibt es sozusagen diese Flashes, gibt es immer wieder diese Kippmomente. Was ist Gegenwart, was ist Vergangenheit? Die Zukunft kommt dann in diesem Ägypten-Kapitel vor. Und dass es eben kein Ganzes ist, gehört zur Struktur dieser Wirklichkeit und dieses Bewusstseins. Und das ist natürlich, wenn man das sozusagen in der Technikgeschichte sieht, also die Analogien sieht, es gibt immer ein Rauf und Runter, ein Vor und Zurück, Rückschritt, Fortschritt. Also die Weber, die mit ihren Hämmern die modernsten, damals modernsten Maschinen angreifen, mit primitivsten Hämmern, versuchen sie, diese Maschinen zu zerstören und sind sich in diesem Augenblick schon der Lächerlichkeit dieses Aktes bewusst. Die, die oben sind, drücken die anderen runter. Also das ist natürlich auch eine Kapitalismuskritik, die man heute teilen kann. Aber diese Wirklichkeit, die zerfällt, das ist ein Strukturmerkmal des Romans. Und man muss ihn anders lesen, man muss ihn Seite für Seite lesen, man muss die unglaublich feinen Beschreibungen lesen, wenn er beschreibt, wie diese Maschinen, die die Menschen des 19. Jahrhunderts ersonnen haben, wie die mit ihren Zahnrädern funktionieren. Das sind wunderbare Prosa-Passagen. Und dann geht es wieder um ganz andere Dinge. Dann geht es wieder eine eigene Dynamik. Also das gehört alles zusammen. Also die Varianten in der Form, die Varianten in der Zeit, die Varianten in den Geschichten selbst, das gehört zusammen. Dieser Roman ist gelungen, weil er aus Fragmenten besteht. Und er bildet eine fragmentierte Wirklichkeit ab. Und jeder, der sich erinnert, mittlerweile ja Gott sei Dank schon erinnert an die Covid-Jahre, weiß, dass auch diese Wirklichkeit vollkommen fragmentarisch war. Also man wusste nicht mehr, wie gehören diese Teile zusammen. Also das ist ein Zustand der Entropie. Also das ist ein Überhitzungszustand, in dem sich alles auflöst.
Julia Schröder, haben Sie den Roman ganz ähnlich gelesen? Hat sich das sozusagen sprachlich Ihnen vermittelt, dieser Zustand der Entropie, von dem gerade Paul Jandl gesprochen hat?
Also mir ging es mit diesem Buch ähnlich, wie es Paul Jandl ging mit Samantha Harvey, nur andersherum. Bei der ersten Lektüre, muss ich gestehen, gerade das erste Kapitel hat mich einigermaßen überfordert, weil ich dachte, was erzählt er jetzt? Und dann der Sprung zu dem Cheval und seinem Palais Ideal. Da dachte ich immer, wie kommt denn das jetzt zusammen? Da gibt es so eine Brücke, die besteht in einer Café-Bedienerin. Mir ging es bei der ersten Lektüre so, dass ich sehr schwer hatte, reinzufinden. Und dann habe ich auch gedacht, warum kommen diese auch von der ganzen Atmosphäre her sehr unterschiedlichen, sie nennen es Fragmente, ich glaube, das ist ein angemessener Ausdruck, wie kommt das alles zusammen? Und habe gedacht, ach nee, also das kann man doch so eigentlich nicht machen. Bei der zweiten Lektüre sind mir dann weitere Qualitäten aufgefallen. Ich muss auch sagen, wenn Sie nach der Sprache fragen, also mich hat das gerade, das jetzt auch, was wir gehört haben, aus diesem relativ späten Ägypten-Kapitel, aber auch manch anderes, hat mich an ein Buch von W.G. Sebald erinnert, was seinerzeit sehr einflussreich war, Die Ringe des Saturn, wo er im Grunde auch Landschaften beschreitet und dann allerdings ohne Covid, der hat halt nur eine mittelschwere Depression, wo ihm dann aus der Geschichte Wendepunkte, die im Grunde auch so besonders üble Entwicklungen markieren, gerade in der Entwicklung des Kapitalismus, so durch den Kopf gehen. Und er erzählt dann diese einzelnen Geschichten und kann sie eigentlich auch zu keiner Gesamtgeschichte runden, weil das gar nicht geht. Da ist das verbindende Element die Erzählerfigur selbst, der Ich-Erzähler. Und bei Jonas Lüscher ist das sozusagen nochmal verstärkt. Er hat halt eine ganz starke Identitätsgefährdung auch erfahren in dieser Erkrankung. Und dass man nicht mehr weiß, wo man ist, was das eigentlich für ein Wesen ist, das da an einen angeschlossen ist. Also mit all diesen ganzen Schmerzmitteln und was er da bekommen hat, konnte er ja die Herz-Lungen-Maschine nicht erkennen als Maschine, sondern dachte, er ist da mit einem anderen Organismus verbunden. Also diese Art der fundamentalen Verunsicherung, des Angriffs auf die Identität, das zeichnet eben diese Erzählerfigur aus. Und das muss man tatsächlich wissen, wenn man sich dem aussetzen will. Das ist wirklich nichts, was man mal eben so wegfäschert.
Für mich ist die zentrale Frage, was will uns der Autor überhaupt erzählen? Mal abgesehen davon, dass wir in Klassenverhältnissen leben und so weiter und so fort. Maike Fessmann, klären Sie mich auf.
Ja, das Problem ist, glaube ich, tatsächlich die Paradoxie, in die er sich verklemmt sozusagen. Und die ist auch mit Gegenstand des Buches, dass er gerne eine Technologiekritik schreiben würde, eine fundamentale Technologiekritik und natürlich auch eine fundamentale Gesellschaftskritik, aber eingestehen muss, dass er diese Warte nicht mehr einnehmen kann, wenn er auf die Art und Weise mit Maschinen überlebt hat. Und ich finde, das ist schon ziemlich gesellschaftsdiagnostisch. So geht's uns ja alle. Also wir sind alle entsetzt von Elon Musk. Und benutzen diese Dinger alle, also nicht nur die Tesla-Fahrer, also die Satelliten benutzen wir alle. Ich glaube, er besitzt, glaube ich, 70% der Satelliten oder sowas. Und was ich aber noch einen wichtigen Aspekt finde, weil wir gerade dieses Ägypten-Kapitel gehört haben, in dem er praktisch eine starke Überblendung macht zwischen der Wirklichkeit und eigentlich nicht der Fiktion, sondern der Simulation. Also da geht's fast in ein Computerspiel über. Und es gibt auch eine Liebesgeschichte und die Liebesgeschichte findet zwischen zwei ägyptischen Frauen statt und die eine dieser beiden Frauen ist eine Androidin, die das Problem hat, dass sie nicht sterblich ist und deshalb nicht richtig lieben kann. Und in diesem ganzen Schlusskapitel finde ich schon eine ziemlich großartige Auseinandersetzung mit dem Tod. Ja, eigentlich ist es ein Versuch, sich zum Leben zu überreden, diese Figur. Also die hat ständig Fieberanfälle, Grippe, sie träumt diese Dinge. Und es gibt also wirklich praktisch auch ägyptologische Studien in diesem letzten. Und natürlich geht es um Pharao, Traumdeuter, Albtraum, um diese ganzen ägyptischen Motive. Und am Ende kauft er dann schließlich in einem Laden 12 Seidenschals, überredet sich dazu. Er träumt nämlich immer, sich umzubringen, wie Hemingway, sich ins Kinn zu schießen. Davon träumt er. Und sagt, er kauft diese Schals, damit er diese Schals den 12 Menschen, die er am meisten liebt, mitbringt. Ja. Und es ist schon auch eine Auseinandersetzung mit dieser Todeserfahrung.
Verzauberte Vorbestimmung. Der neue Roman von Jonas Lüscher, erschienen im Karl-Hanser-Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 1 und zu einem Buch, das ästhetisch betrachtet vermutlich genau das Gegenteil ist von dem, was wir gerade eben besprochen haben, aber vielleicht irre ich da auch. Der neue Roman von Wolf Haas, erschien interessanterweise auch im Hansa Verlag, heißt Wackelkontakt, Paul Jandl. Und mit einem Defekt in einer Küchensteckdose beginnt die Geschichte auch. Franz Escher wartet jedenfalls auf den Elektriker. Was ist das für eine Figur?
Der Franz Escher ist eine interessante Figur, weil er einen Namen trägt, der bedeutungsschwer ist. Escher, M.C. Escher, Sie wissen es, der holländische Künstler, ist bekannt dafür, dass er paradoxe Figuren geschaffen hat. Paradoxe architektonische Figuren, surreal paradoxe Zeichnungen angefertigt hat. Und das ist wichtig, sich das zu merken, weil das ein Konstruktionsprinzip auch des Romans ist. Man weiß nie, auf welcher Ebene man sich befindet. Und wer Wolf Haas kennt, der weiß auch, dass es einen österreichischen Schmäh bei ihm gibt. Und im Falle von Wackelkontakt ist es der sogenannte Einserschmäh. Das wäre hierzulande der Trick 17. Und der Einserschmäh zeichnet sich dadurch aus, so wie das in Österreich ist, dass er entweder ein ganz einfacher Trick ist oder ein sehr komplizierter Trick. Also wenn jemand sagt, das ist der Einserschmäh, dann kann er meinen, das sei sehr kompliziert oder sehr einfach. Und so ähnlich verhält sich es auch mit dem Buch von Wolf Haas. Wir haben es schon gehört, also Escher, der mit den unmöglichen Figuren, der sitzt zu Hause und hat einen Wackelkontakt in seiner Küchensteckdose. Er hat den Elektriker bestellt, wartet auf den Elektriker. Das ist die Ausgangssituation. Gleichzeitig wartet in Italien ein Mafioso, darauf aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Er wird ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen, weil er hat gegen wichtige Figuren aus der Mafiaszene ausgesagt. Der wartet in seiner Zelle auf die Entlassung und liest ein Buch über einen gewissen Franz Escher, der zu Hause auf den Elektriker wartet. Gleichzeitig ist dieser Franz Escher ein Fan von Puzzles. Er legt viele Kunstwerke als Puzzle, baut sie zusammen. Und eins seiner ersten, wenn nicht überhaupt das erste in dieser Puzzle-Karriere, ist ein Bild von M.C. Escher, die beiden Hände, die einander zeichnen. Und das ist sozusagen strukturell, geometrisch die Figur, die den Roman auch beschreibt. Die eine Geschichte erzählt die andere.
Außerdem müssen wir vielleicht noch erwähnen, dass Herr Escher auch ein Buch liest. Und das ist genau die Geschichte, die Sie vorhin angedeutet haben.
Das ist die Gegengeschichte. Also Escher liest mit Vorliebe Bücher über die Mafia. Und er liest die Geschichte dieses Elio Russo, der in Italien im Gefängnis sitzt. Und er liest diese Geschichte immer weiter. Er weiß also, was mit diesem Elio Russo wird, während Elio Russo weiß, obwohl sie sich überhaupt nicht kennen, was mit dem Herrn Escher geschieht. Das verzweigt sich in verschiedenste Richtungen, wie man sich denken kann.
Jetzt gehen wir nochmal zurück in diese eine Erzählebene. Der Elektriker kommt dann auch irgendwann und leider schafft er es nicht wirklich, den Wackelkontakt zu reparieren. Denn er liegt irgendwann tot in der Küche. Ja, wir kommen zur Lesestelle. Dominik Eisele liest aus Wackelkontakt von Wolf Haas. Bitte sehr.
Im selben Moment hörte er ein leichtes Klacken in der Küche. Dieses lakonische Geräusch erzeugte der auf die Arbeitsplatte fallende Schraubenzieher. Das laute Rumpeln drang nicht sofort an Eschers Ohren, sondern mit einer kurzen Verzögerung. So lange brauchte der Körper des Elektrikers, um auf den Boden zu sinken. Ohne die weiße Tür des Sicherungskastens zu schließen, stürmte Escher hinüber und entdeckte den reglosen Körper auf dem Boden. Obwohl er es mit seinen eigenen Augen gesehen hatte, wie die Sicherung vor dem Rumpeln wieder hinausgesprungen war, ging er vorsichtshalber noch einmal zum Sicherungskasten zurück, um sich zu überzeugen, dass es wirklich so war. Er wollte sich nicht auch selbst noch einen Schlag holen. Erst dann wandte er sich dem still daliegenden Elektriker zu. Die Kappe lag neben seinem Kopf, die Augen starrten leblos aus dem schönen Gesicht. Escher fiel jetzt auch ein, an wen dieses Gesicht ihn erinnerte. Nicht an einen Hirten oder einen Heiligen, wie er zuerst gedacht hatte, sondern an das Porträt eines Mannes, das von dem Künstler Parmigianino gemalt und von Escher schon oft zusammengesetzt worden war. Seine Wiederbelebungsversuche fielen etwas halbherzig aus. Er war noch nie der Typ gewesen, der glaubte, Tote aufwecken zu können. Der kurze Vollbart, dessen Mund nicht mehr atmete, kam ihm jetzt wie aufgeklebt vor. Escher erinnerte sich an den Erste-Hilfe-Kurs, den er bei der Führerscheinprüfung absolviert hatte. Davon war ihm hauptsächlich die Warnung hängen geblieben, dass man bei der Herzmassage aufpassen musste, dem Patienten nicht das Brustbein zu brechen, um ihm so den Rest zu geben. Außerdem war er überzeugt, dass der Elektriker schon tot war. Dem Toten auch noch das Brustbein zu brechen, erschien ihm als grausamere Tat als die Tötung des Lebenden, die er ja unabsichtlich und vom leichten Widerstand der Sicherungsschalter abgesehen unspürbar aus der Ferne vollzogen hatte. Bald ließ er den Elektrikerkörper in Frieden und überlegte seine nächsten Schritte. Wen sollte er anrufen? Den Notarzt? Die Polizei? Elektro Janko? Und sollte er erzählen, wie es sich zugetragen hatte? Oder sollte er sich dumm stellen, damit die Schuld automatisch auf den Elektriker selbst fiel? War es denkbar, dass ein professioneller Elektriker vergaß, die Sicherung herauszudrücken? Es war schwer vorstellbar, aber angesichts der Tatsache wohl kaum zu leugnen. Niemand würde ihn seiner unerklärlichen Schandtat verdächtigen.
Dominik Eisele las aus Wackelkontakt von Wolf Haas, erschienen im Hansa Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Maike Fessmann, wir haben es gerade gehört, das ist ein Text, in dem man an vielen Stellen lachen kann. Aber sprechen wir jetzt mal über was anderes, und zwar über die literarische Qualität des Buches. Denn die entscheidende Frage ist für mich, wie schafft er es, diese Idee von M.C. Escher in Literatur zu verwandeln? Oder ist das Ganze doch nur so etwas wie literarisches Malen nach Zahlen? Was meinen Sie?
Ja, das ist in der Tat sehr erstaunlich, dass er schafft, diese zwei Geschichten so ineinander zu drehen, dass sie beide lesbar bleiben, weil ja jeder liest ja die Geschichte des anderen und sich erweitern und kommentieren. Und natürlich ist er witzig und er ist auf eine spezielle Art und Weise witzig. Der Witz liegt eigentlich darin, wie er Figuren zeichnet mit ganz, ganz, ganz wahnsinnigen Kleinigkeiten, Nebensächlichkeiten. Also der Escher ist Trauerredner, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, und will natürlich dann die Trauerrede auf den Elektriker halten, und das führt zu weiteren Verwicklungen. Das meine ich jetzt aber gar nicht, sondern die Tatsache, diese Steckdose zum Beispiel, die er jetzt repariert, die ist nach vielen Jahren jetzt so kaputt, dass man sie endlich reparieren muss. Und dann entschließt er sich, dass er nicht nur die Steckdose repariert, sondern dass er jetzt endlich eine Dreiersteckdose aus dieser Steckdose macht. Weil bisher musste er immer den Toaster, die Espressomaschine und den Kocher ausstecken. Und das ist also ein großer Entschluss für diesen Mann, nicht nur den Elektriker zu holen, sondern diesen Entschluss durchzuführen. Und dann hängt er zunächst in der Warteschleife. Und eigentlich ist der ganze Roman konstruiert wie so eine Art Warteschleife des Lebens oder eine Zeitschleife. Der hängt eigentlich in seinem eigenen Leben fest und macht immer, ja, so merkwürdige Ungeschicklichkeiten. Anlässlich dieses Puzzles mit und seinem Namen wird dann erzählt, auch so ganz knapp nebenbei. Einmal hat er irgendwie seine Kommilitonin eingeladen zum 19. Geburtstag. Und eigentlich war er scharf auf ihre Mitbewohnerin, Martine mit E hinten. Sehr wichtig, dass sie dieses E hat, weil sie französisch, also Eltern oder ein Elternteil war französisch. Und sie schenkt ihm etwas und er packt es aus und er weiß nicht, was er dazu sagen soll. Dann sagt er, hey, ein Puzzle. Und findet es natürlich ein total bescheuertes Geschenk, aber tut natürlich begeistert, weil es ja von dieser Martine kommt. Und dann muss der Freund ihm sagen, ja, und es ist Escher. Und dann versteht er erst, dass das so Witz dieses Geschenks war. Und so sind diese Charakterisierungen immer an so Kleinigkeiten gemacht. Und natürlich fängt er dann an, dieses Puzzle zu machen und kriecht mit dieser Frau auf dem Boden rum und baut dieses Ding zusammen, sodass sie schließlich geht. Und eigentlich wollte er die Frau, am Ende hat er das Puzzle und hat sogar eine Puzzlesucht am Hals. Ja. Und das wird alles so sparsam gemacht und weitergedreht, immer noch mal weiter. Und wir können ja praktisch die Auflösung nicht verraten, aber dass das am Ende aufgeht, dass man so eine Geschichte in der Zeitschleife in sich zurückzwirbelt und trotzdem ist es lesbar, das fand ich schon sehr erstaunlich. Und dieser Elio Russo, also praktisch der Mafioso, der kommt in Zeugenschutzprogramm und muss eine andere Identität annehmen. Und auch da gibt's dann große Verwicklungen in dieser Geschichte, die aber trotzdem immer sparsam erzählt sind eigentlich.
Man kann verraten, auch dieser Elio Russo nimmt einen neuen Namen an, heißt dann Marco Steiner und war schon in Italien ein sehr begabter Elektriker.
Ja. Ich möchte meine Frage, die Sie ja nicht so richtig beantwortet haben, wenn ich das mal sagen darf, nochmal anders formulieren. Meine Frage ist, ob diese Konstruktion, das aufeinander zubewegen und miteinander verflochten sein der Geschichte, sich, sagen wir mal, ästhetisch nicht im Laufe der Lektüre erschöpft.
Also wer Wolf Haas gern und viel liest, ja, wird dann natürlich wieder diesen Wolf Haas erkennen, den man schon in den Brenner-Romanen irgendwie total toll gefunden hat. Weil im Grunde geht es alles immer um die Sprache. Die Sprache ist sein Thema. Und dass man jetzt hier im Grunde zwei so kolportagehafte Handlungen hat. Einmal dieser Bestattungsredner, der eigentlich ein Auge auf so eine Kollegin geworfen hat und die aber auch vor Jahrzehnten schon fürchterlich beleidigt hat, unabsichtlich oder so halbabsichtlich. Also auf der einen Seite dieser verspulte Typ, für den aber sich vielleicht eine Möglichkeit von sowas wie Liebe auftun könnte. Auf der anderen Seite dieser schmissige junge Italiener, der unter anderem anhand dieses Buchs über diesen Escher Deutsch lernt, ja, und dann irgendwie über Duisburg und Berlin schließlich in Wien landet, nee, über Duisburg und Wien in Berlin landet, ich weiß es nicht mehr. Aus dessen Leben werden halt mehrere Jahrzehnte erzählt, aus dem Leben von dem Escher vielleicht eine Woche. So, und diese beiden Handlungen, das ist alles Mittel zum Zweck, damit Wolf Haas wieder seine wahnsinnige Souveränität im Umgang mit den Möglichkeiten der deutschen Sprache vorführen kann. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Mir persönlich ging es so, ich stand immer noch sehr unter dem Eindruck des ja erst vor einem halben Jahr erschienenen Vorgängerromans.
Eigentum.
Und da hat Wolf Haas mit diesen Mitteln mal ganz was anderes gemacht. Er hat nämlich wirklich die Geschichte seiner Mutter erzählt und im Grunde auch so die Geschichte eines Klassenwechslers, der er ja selber gewesen ist, ja, aus ganz einfachen Verhältnissen und dann zu einem Star der österreichischen Literaturszene. Das ist ein Buch, das ist mit sehr viel Ernsthaftigkeit und Wärme geschrieben. Das ist auch sehr witzig, aber da ist einfach sehr viel persönliche Substanz drin, würde ich sagen. Und danach, da wurden meine Erwartungen etwas enttäuscht jetzt mit dem neuen Buch, weil ich dachte, er entwickelt sich vielleicht in diese Richtung weiter, aber eigentlich ist das, was Wolf Haas seit 20 Jahren macht. Und das ist sehr souverän. Man kann dieses Buch jederzeit empfehlen. Es macht unglaublich viel Spaß. Er hat unfassbare Einfälle, was er da alles macht, ja. Und dann spielt im Grunde diese Frage von, ja, sind diese Figuren überzeugend oder so. Das ist dann für mich gar nicht mehr so wichtig gewesen. Ich habe dem dann schon zugeschaut wie einer sehr komplexen Bastelarbeit, die hinterher auch ein wunderschönes Ergebnis gibt.
Ein Puzzle,
ja. Sie haben gesagt, malen nach Zahlen, so weit würde ich nicht gehen. Aber ja, also es ist eigentlich ein typischer Wolf Haas-Roman.
Wobei man ja sagen kann, dass wenn man sich mit dem Werk von Wolf Haas ein bisschen besser auskennt, stellt man fest, es gibt im Grunde genommen drei Arten, wie er schreibt. Es gibt die Brenner-Romane, dann die so eine verrückte Idee zum Ausgangspunkt haben, also man erinnert sich an das Wetter. Und das war in der Tat jetzt neu mit Eigentum, die eine sehr, sehr persönliche autobiografische Ebene reinbringen. Aber ich habe vorhin schon gemerkt, Paul Janel, Sie wollten gerade noch irgendwas sagen.
Ja, also ich glaube, Wolf Haas ist wirklich jemand, also Eigentum ist ein anderes Buch, weil das war eigentlich seiner Mutter gewidmet. Also das ist eine Kindheitsgeschichte und eine Muttergeschichte, die vielleicht mit einem anderen Teil von Wolf Haas zu tun hat. Ich glaube, Wolf Haas ist wirklich jemand, der sich selbst unterhalten will. Also der möchte seinen Spaß haben beim Schreiben und wenn das gut rüberkommt, dann beim Leser, dann ist auch gut. Deswegen macht er das und darum ist auch eben Wackelkontakt so vielschichtig. Dieses Puzzle hat auch die Idee des Puzzles, es ist oft brüllend komisch noch erweitert. Er hat zwei große Puzzles, 1000 Teile, wo ein entscheidender Teil, ein Stück fehlt. Das eine ist die Erschaffung Adams von Michelangelo und zwar genau dieses Teil, wo sich die beiden Finger fast berühren. Das zweite Puzzle ist L'Origine du Monde von Courbet. Sie kennen das, der nackte Schoß einer Frau, der entblößte Schoß. Und genau dieses zentrale Stück fehlt in diesem Puzzle. Und er hat schon öfter bei der Produktionsfirma urgiert und ihnen geschrieben, da fehlt was. Und die schicken ihm dann ein Packen von diesen Teilen. Und zwar genau immer den einen, der gefehlt. Er hat den dann 10-fach oder 20-fach. Weil es hätte sich in der Maschine, hätte sich was verkeilt und immer genau dieser Teil würde fehlen. Also wenn man diesen Roman öfter lesen würde, ich würde wetten, dass Wolf Haas irgendwas drin versteckt hat oder dass irgendein Puzzleteil, ein kleiner Puzzleteil fehlt und das wäre sozusagen noch der Zusatz. Spaß dieses Buches.
Auf der Erzählebene würde ich ja behaupten, dass die Zeitebenen dieses fehlende Puzzlestück sind, weil sie nicht ganz hinhauen. Aber irgendwas, das müsste man da nochmal nachschauen.
Aber ich glaube, man kann beim Erzeuger vielleicht dann ja, sich beschweren.
Ich glaube, mehr darf man über diesen Roman auch dann tatsächlich nicht sagen, sonst wäre der Spaß dahin.
Ich habe noch ein Zitat,
ja, bitte.
Damit der Spaß nicht unendlich, aber unendlich ist. So ein typischer Wolf Haas-Satz. Deckenspots erinnerten ihn an Leute, die Deckenspots hatten. In diesem Fall konnte er es aber verwinden, denn wer will einem Elektriker verbieten, sein Handwerk zu übertreiben?
Und ausgehend von dieser Beobachtung Kann man noch darüber nachdenken, dass der Wackelkontakt jetzt nicht nur auf der elektrischen Ebene eine Bedeutung hat, sondern auch auf der Ebene der sozialen Kommunikation? Da scheint doch einiges in Wackelkontaktverhältnissen vonstatten zu gehen. Und das bringt das Ganze noch auf eine ganz andere Ebene, wie ich denke. Wackelkontakt, der neue Roman von Wolf Haas, steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Februar. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste gibt es auch zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Im Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit den Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste in Bühl waren zu Gast Maike Fessmann, Julia Schröder und Paul Jandl. Aus den besprochenen Büchern haben Isabelle Demey und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Danke sehr.